ARD.
Wie ich immer so gerne sage, ich wäre so gerne Diktator in der Opposition, weil dann kann ich einfach wilde Behauptungen aufstellen, aber ich muss es niemals durchsetzen.
Dass gerade in New York es Leute gibt, die sagen so, boah, wir machen jetzt das, was Trump am meisten ärgert, was ich eine tolle Grundhaltung im Leben finde, immer.
Man darf über alles lachen und muss auch über alles lachen, nur halt nicht immer und überall.
Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben zwei Perspektiven auf das Thema, über das wir sprechen, und das ist völlig in Ordnung so.
Also wir sind ja genauso Opfer unserer Wahrnehmung wie alle anderen auch.
Extra 3. Bosettis Woche.
Wenn Sie mich nicht einladen, sehen Sie mich nicht. Aber deswegen bin ich ja nicht weg.
Aber, Frau Wagenknecht, Sie können Herrn Lanz nicht verübeln, dass er es versucht hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass auch bei mir heute nicht Sarah Wagenknecht zu Gast ist. Ich hoffe, sie wird es mir eines Tages verzeihen. Mein Name ist Sarah Bosetti und das hier ist die 98. Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Die Mathe-Genies unter euch werden es schon bemerkt haben. Das bedeutet, dass die übernächste Folge die 100. Folge sein wird. Und deshalb kommt hier direkt zu Anfang eine Ankündigung, denn die 100. Folge wollen wir natürlich gebührend feiern. Deshalb zeichnen wir am 4. Dezember eine Spezialfolge vor Publikum auf im Radiohaus in Hamburg. Zu Gast sein wird der großartige Oliver Kalkofe und die Tickets werden verlost. Wenn ihr also dabei sein wollt, könnt ihr euch ab sofort auf der Extra 3 Fankurve für die Verlosung anmelden. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das wird bestimmt sehr schön, aber schön wird auch die heutige Folge, denn heute ist dieser Mann bei mir zu Besuch.
In der Abteilung Beruf trage ich bei der Hotelanmeldung immer gerne Narr oder Schelm ein. Ich mag keinen Wein, ich trinke keinen Wein. Alkohol in öffentlich gar nicht. Ja? Also wenn, dann in Gläsern, dass das aussieht wie Wasser, Wodka zum Beispiel. Aber das auch nie vor 16 Uhr. Ich bin in Neustadt geboren, habe da nur so 3 Monate gelebt und habe aber immer noch so ein Heimatgefühl. Genau, dann war ich da in der katholischen Jugend aktiv und habe wirklich meine gesamte Jugend in der katholischen Kirche verbracht.
Irgendwann habe ich herausgefunden, wie der Verbindungsweg zu den Kohls ist. Und Helmut Kohl ist mein Onkel 6. Grades.
Dieses ständige, man darf ja nichts mehr sagen, das ist das, was so in die Richtung geht. Früher durfte man noch alles sagen, heute darf man nichts mehr sagen. Das ist völliger Quatsch.
Die Wahrscheinlichkeit, durch die Hand eines Menschen zu sterben, war noch nie so gering wie jetzt. Also in jeder anderen Zeit davor war es gefährlicher. Der Sinn des Lebens, finde ich, ist für mich, ich muss mich selber immer hinterfragen.
Bernhard Hoeker ist heute da. Hallo.
Ja, hallo. Ich grüße ganz herzlich in die Runde. Wir sind ja nicht zu zweit. Da sind ja noch viele andere, die zuhören.
Ja, ich grüße zurück. Du hast so viele spannende Dinge gesagt in dieser Zusammenfassung. Ich gehe jetzt auf das wahrscheinlich am wenigsten Spannende ein.
Aber ich war selbst überrascht. Das hört man dann, was man mal gesagt hat und denkt sich, vielleicht hätte man das eine oder andere mal den Mund halten sollen. Man wird wieder darauf angesprochen. Aber ich finde es hinter den, ich würde sagen, ich stehe noch hinter allem.
Ja, das ist gut, das ist gut. Aber ich wollte fragen nach diesem, du trägst Narr oder Schelm ein. Ist das, kommen da Nachfragen?
Nee, weil jetzt letzten Endes niemanden interessiert im Hotel, was du beruflich machst. Also bisher ist mir das nie so aufgefallen. Das Problem war bloß, ich finde, wenn ich da eintrage Schauspieler, dann ist das ein bisschen beleidigend gegenüber den oder respektlos den wirklichen Schauspielern, die das auch als Ausbildung gemacht haben. Auch wenn der Name nicht geschützt ist, finde ich, habe ich da doch einen großen Respekt vor deren Kunst. Dann finde ich, Komödiant ist so, Comedian ist so, hey, voll hip. Buchautor ist dann auch wieder redundant. Manchmal schreibe ich Kinderbuchautor, weil ich gerade dran schreibe. Aber ich finde, Narr, das hat irgendwie sowas, ach, ich mag es einfach, wenn man so alte Worte wieder benutzt. Und Schelm fand ich dann auch irgendwann mal ganz schön.
Ja, ich find's wunderschön. Aber es hat mich interessiert, ob es die Leute dann interessiert. Weil diese Problematik, die kenne ich, ne? Wenn man in welchem Zusammenhang auch immer nach dem Beruf gefragt wird, ich habe auch nie eine Antwort. Ich bin das vor kurzem nach einem Auftritt am Büchertisch gefragt worden, was ist da eigentlich dein Beruf? Und dann dachte ich, du hast mir gerade 2 Stunden dabei zugeschaut.
Ja, genau. Wie nennt man das?
Ja, kannst du es nicht bitte definieren? Ich möchte nicht.
Ich finde es schon schön, wenn Leute das überhaupt als Beruf sehen, was man macht und nicht denken, man macht das nur so aus Spaß. Das gibt es ja auch, die dann sagen, und was machst du noch beruflich?
Ja, das,
was du gerade gesehen hast.
Ich erinnere mich noch daran, also fairnesshalber muss ich sagen, es ist auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, da war auch da war ich noch an einem etwas anderen Punkt als jetzt, aber da habe ich irgendeinen Menschen aus der Schule von früher wieder getroffen und der hat dann gesagt, ja, das ist ja krass, du machst das ja fast schon semi-professionell.
Dann habe ich gedacht, ja, genau.
Fast schon semi ist gut. Ich habe fast einen halben Beruf.
Genau, also wenn das ist ein Viertel, klingt nach einem Viertel oder so, einem Drittel vielleicht.
Und das hat ihn schon beeindruckt. Ich meine, wenn er wüsste, dass ich das den ganzen Tag mache, dann würde er wahrscheinlich sich ratlos am Kopf kratzen. Also ich glaube, das hatte sehr damit zu tun, dass er irgendwie nicht so richtig viel damit anfangen konnte, dass das ein Beruf sein könnte.
Ja, auch. Also ich meine, das eine beim Beruf ist für die Leute, dass man davon leben kann. Und das andere ist, dass man damit Zeit verbringt, um das zu machen, was man macht, dass das mit Arbeit verbunden ist. Und nicht nur mit diesen 10, 20 Minuten, die man dann irgendwo sitzt und die man sich dann anhört, sondern dass das wirklich dass man sich vorbereitet, dass man da hinfahren muss, dass man Freizeit opfert, dass man Texte lernt, schreibt, mit Autoren sich trifft, Besprechungen hat. Also diese Dinge, die andere auch kennen.
Naja, ich glaube, das ist in der Vorstellung vieler Menschen tatsächlich nicht da. Also, dass meine Hauptbeschäftigung ist Schreiben. Ne? Dadurch vor allem, weil ich ja nicht mit anderen schreibe, sondern das, was ich am allermeisten mache, ist Schreiben. Und da ist es vielleicht dann auch ein bisschen, also da sehen es dann eventuell auch nicht alle als Arbeit, wenn man schreibt. Ne? Also,
ist ja auch so. Vor allem, wenn dann die Reaktion kommt, ist das meine Arbeit, ich schreibe halt sehr viel zu Hause. Aha. Dann weiß man, die haben die Worte verstanden, aber das Bild dahinter ist noch nicht vollends aus dem Nebel entstanden.
Ja, ja. Aber das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so wirken, als fänden wir irgendwie alle Menschen doof, die damit nichts anfangen. Es sind andere Lebensrealitäten, glaube ich. Ne? Und was ich gemerkt habe, ist auch, jetzt, wo ich mehr Öffentlichkeit habe, hat sich das schon sehr relativiert. Ne? Also jetzt sehen, glaube ich, die meisten dass das Arbeit ist, aber es gab ja diese Zeit vorher und es gibt, was glaube ich in den Köpfen vieler Menschen nicht drin ist, ist, dass es eine riesige, wie auch immer man Kabarett, Comedy, Satire, Szene gibt, die nicht ständig im Fernsehen ist. Also dass es ganz viele Menschen gibt, die davon leben und auch okay bis gut oder halb gut, wie auch immer, ne? Es gibt da ja Abstufungen, davon leben und ihren ganzen Tag damit verbringen und auf Tour gehen und auftreten und all das tun, die man halt nicht unbedingt kennt und dass es dann aber irgendwie halt auch ein ganz normaler Beruf ist, weißt du?
Ja, also heute habe ich das auch nicht mehr, weil die Leute sehen, man ist jeden Abend im Fernsehen, da denken die schon, das ist mit Arbeit verbunden, aber es sind halt genau diese Kollegen, die halt wirklich ununterbrochen im Hintergrund arbeiten oder aber halt die den ganzen Tag überschreiben, aber man nicht mitbekommt, was dann da genau passiert. Und denen soll dieser Respekt gezollt werden.
Ja, vielleicht können wir das verbinden mit einem kleinen Aufruf, geht doch auch mal mehr zu Live-Veranstaltungen von Leuten, die ihr nicht aus dem Fernsehen kennt.
Das mache ich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, am Ende bedanke ich mich beim Publikum und sage, geht öfter ins Theater, geht vor allen Dingen und kauft Tickets von Künstlern, die ihr nicht kennt, die ihr nicht aus dem Fernsehen kennt, denn für die ist es erstmal viel wichtiger, weil das die Hauptarbeit ist dann auf der Bühne und es ist auch viel interessanter, weil man einfach etwas Neues kennenlernt.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Leute sich dran halten.
Und guck mal, jetzt mache ich so eine übertrieben smoothe Überleitung zu unserem ersten Thema. Denn ich werde das einfach nicht tun. Aber wir kommen jetzt zu was Schönem. Ich bringe es nicht richtig über mich, weißt du? Ich wollte so eine Moderatorinnen-Überleitung, aber es schüttelt mich. Deswegen kann ich das leider nicht. Wir kommen jetzt einfach hierzu.
Gewinner der Woche.
The next mayor of the greatest city on earth, Zoran Mamdani.
The future is in our hands. New York is not for sale. This city belongs to you. Thank you.
Zoran Mamdani war das, der gerade zum Bürgermeister von New York gewählt wurde. Hast du das verfolgt?
Ja, es war, das tauchte für mich so ganz überraschend auf. Also ich meine, diese Wahlen stehen natürlich schon länger an und man weiß Bescheid, aber so rein medial war mir das gar nicht klar. mitbekommen, da wird demnächst gewählt. Aber auf einmal tauchte der so in den letzten Tagen immer mehr in den Medien auf. Und war natürlich dann total spannend, weil man genau also ich habe dann immer dieses ganz normale Medienproblem, dass man so die ersten Schlagzeilen nur kennt oder hört oder bei Insta oder Facebook oder wo auch immer dann so vorgelegt bekommt. Moslem wird vielleicht Bürgermeister und man denkt so, was ist denn da? Und wenn man sich dann etwas näher damit beschäftigt, merkt man, dass das ein etwas komplexerer Mensch ist, der aus mehr besteht als aus diesen Überschriften.
Ja, ich finde auch, also was ja auch ganz spannend ist, dass er vergleichsweise links ist. Ne? Er hat Wahlkampf damit gemacht, Milliardäre stärker besteuern und die Mieten wieder bezahlbar machen zu wollen, was ja ein großes Thema ist in New York. Und er hatte damit Erfolg. Also er hat irgendwie massenhaft nach rechts gerückte Wähler und Wählerinnen zurückgewonnen. Und es steht natürlich komplett in den Sternen, ob er jetzt auch liefert. Das kann ja durchaus schiefgehen, weil er offenbar sehr unerfahren ist.
Ist leider in der Politik immer dieses Grundproblem, dass einerseits möchte ich wissen, was will der andere? Und wenn er dann aber das, was er gesagt hat, was er will, nicht liefert, halte ich ihn für, also im schlimmsten Fall für einen Lügner oder er hat seine Versprechen nicht gehalten. Man vergisst aber, dass das natürlich der Wunsch war, dass die Richtung, die diese Person vorgibt, oder dass sie dann natürlich mit Realitäten zu tun hat. Und das ist letzten Endes genau wie jeder andere. Man plant einen Urlaub irgendwo hin, aber man macht doch nicht allgenau das so, wie man sich das gedacht hat. Das ist in der Politik ja nie anders.
Das stimmt. Wobei, also ich könnte mich ja sehr gut damit anfreunden. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ein bisschen alleine damit stehe, aber ich könnte mich ja sehr gut damit anfreunden, wenn der Wahlkampf genauso gestaltet werden würde. Ne, wenn die Leute sagen würden, hör zu, mein Ansatz ist der und der, aber ihr wisst genau wie ich, ich werde nicht 100% davon erreichen können, aber ich würde mir jetzt mal Folgendes vornehmen für die kommenden Jahre, in denen ich dann im Amt wäre. Das ist realistisch. Also stell dir mal vor, realistischer Wahlkampf. Wie krass wäre das?
Oh, ich glaube, das wäre so richtig gut und keiner wird hingehen, weil es keinen interessiert. Man möchte ja jemanden haben. Ich meine, ich sag mal so, auch wenn er jetzt, also er brüllt ja auch so ganz schön rum. Das mag ich ja nicht, diese brüllenden Politiker. Aber das ist vielleicht in Amerika auch alles so ein bisschen anders. Da ist immer alles Kampf und Sieg und die große Revolution. Aber das Ruhige ist halt auch viel schwieriger, sich durchzusetzen. Wenn einer sagt, also ich kann mir vorstellen, dass wir es mit den entsprechenden Mehrheiten zu einem Tempolimit schaffen, was die Mehrheit will, aber ich weiß, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Doch wir versuchen mal, da bist du ja schon weg, wenn einer sagt, nein, nicht. Bist du sofort, interessant, das ist ja viel interessanter, das ist viel, viel präsenter. Ist halt einfach lauter, das sind die größeren Buchstaben.
Ja, es sind die größeren Buchstaben, weniger Nebensätze. Ne? Das ist, also ich leide ja auch fast körperlich darunter, dass die öffentliche Debatte so ablaufen muss zu großen Teilen. Und wir haben ja, also weil du gerade sagst, dass in den USA ist es vielleicht irgendwie anders, wir entwickeln uns ja aber schon sehr zu diesem Gebrülle hin. Ne? Also wenn... Weiß ich nicht, wenn unser Bundeskanzler loslegt,
so?
Ja, doch, ja, also, kommen schon hier die Grünen und Linken Spinner, für die man, also ich weiß, ja, es war also eine Wahlkampfrede, aber.
Also das ist, aber ich, wenn ich jetzt das, also bei sowas finde ich ja, also ich gehe erstmal mit und sage, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das wirklich immer schlimmer wird. Und dann frage ich mich, wenn ich so alte Strauß-Videos sehe oder Wehner oder Schmidt oder Kohl, ich kann mich erinnern, Schmidt war die erste Bundestagsdiskussion, die ich als Kind bewusst miterlebt habe bei seiner Abstimmung über die Vertrauensfrage, die er da gestellt hat. Und er brüllt in den Saal, als ihm irgendeiner widerspricht, noch habe ich das Sagen hier im Haus. Und ob das mal jemand untersucht hat, ob sich die Lautstärke verändert hat, ob die Sätze kürzer geworden sind und solche Sachen. Also ja. Wirklich über einen langen Zeitraum. Oder ob wir nur immer denken, also wir sind ja genauso Opfer unserer Wahrnehmung wie alle anderen auch. Und denken, es wird schlimmer, nur halt in eine andere Richtung.
Okay, ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Wir sind sozusagen konstant in, das ist ja übrigens auch belegt, ne? Also es ist ja, wir sind ja konstant, befinden wir uns in dem Gefühl, dass es alles immer schlimmer wird. Obwohl es tatsächlich alles viel besser wird auf der Welt insgesamt.
Ja, ja.
Das ist ja komplette Fehlwahrnehmung. Aber das ändert ja nichts daran, dass man sozusagen den Zustand kritisieren kann, unabhängig davon, ob es früher anders war. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es nicht unbedingt nur in den USA so ist, sondern das ist die Rhetorik.
Nein, das ist richtig. Da ging es mir mehr um das rhetorisch laute Brüllen. Inhaltlich rhetorisch, dass man ein Feindbild aufmacht und so tut, wenn der andere nur eine Stimme mehr bekommt, dann ist das der absolute Untergang. Das mag ich auch nicht, weil das führt automatisch dazu, dass am Ende der Wahl die nicht gewonnen haben, denken, jetzt geht die Welt unter, weil die anderen das vorher so gesagt haben. Und das ist natürlich Quatsch. Also der Großteil der Parteien hat ein Interesse an Deutschland, nur wollen sie verschiedene Wege gehen. Und leider entsteht manchmal der Eindruck, als gibt es nur einen einzigen Weg, jetzt egal wer, und alles andere führt zur sofortigen und absoluten Katastrophe. Und diese latente Angst oder diese subtile Gefahr, die man dann immer so empfindet, spürt oder die so rumwabert, die, finde ich, schlägt manchmal etwas aufs Gemüt.
Ja, mir auch. Und ich glaube auch allgemein, tatsächlich allgemein in der Gesellschaft. Ne? Also mich lässt das ein bisschen denken, wir haben jetzt diese 3 Jahre Ampel hinter uns und da haben wir natürlich sehr viel über Lindner und Habeck und so geredet. Das heißt, wenn ich jetzt Habeck erwähne, fühlt sich ein bisschen an so, oh Gott, schon wieder. Es ist aber, glaube ich, jetzt ist es nicht mehr so häufig wie früher, weil es da weniger zu besprechen gibt. Aber wenn wir über Wahlkampf sprechen, dann finde ich bei ihm ganz interessant, dass er hat ja sozusagen den Kompromiss zu seinem Hauptding gemacht, ne? Also so, dass er sagt, hier, Demokratie ist Kompromiss, wir müssen irgendwie miteinander arbeiten, was ja richtig ist, also da stehe ich durchaus hinter ihm. Ich glaube nur, was Leute ihm wiederum übel genommen haben, ist dann, dass er diesen Kompromisswillen fast schon so laut, und ich meine nicht das Brüllen, ne? Ich meine das rhetorische Laut, dass er das auch so laut nach vorne gestellt hat. Also dass er diesen Kompromisswillen als so absolut hingestellt hat und dann sind diese ganzen Dinge passiert, die Friedrich Merz kurz vor der Wahl dann noch gemacht hat, ne, mit dem 29. Januar im Bundestag und so, wo ich auch gesagt hätte, alles klar, das ist natürlich der Punkt, an dem du eigentlich sagen musst, hier ist jetzt aber eine Grenze erreicht. Da hätte ja zum Beispiel, ist ja mal hypothetisch, aber da hätte Habeck ja zum Beispiel auch sagen können, wow, okay, da ist jetzt eine Grenze überschritten, dann würde ich jetzt doch nicht mehr mit Friedrich Merz an der Spitze mit der CDU koalieren. Hätte er ja sagen können, hätte ihm wahrscheinlich oder den Grünen ziemlich viele Wählerstimmen beschert. Und ich glaube, es hat sich viele gekostet, dass er es nicht gemacht hat. Also sozusagen sogar in dem Versuch, den Kompromiss nach vorne zu stellen und nicht das zu machen, was wir jetzt gerade beschrieben haben, musst du so laut sein und es als so absolut setzen, weil du kannst irgendwie nur diese eine knackige Message unter die breite Masse bringen, gefühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja das, was wir eben hatten mit diesem, besser wäre es, man würde sagen, das ist mein Ziel, ich weiß nur nicht, ob ich es genau schaffe, ich würde auch den halben Weg gehen, wenn, aber das ist schon so kompliziert oder nicht mehr in eine Zeile zu bringen, dass jemand, der sagt, mit uns gibt es kein bla bla bla, das ist natürlich viel markanter, man hat das Gefühl, da kämpft einer viel mehr, dabei ist der Kompromiss eigentlich der viel größere Kampf. Also finde ich so weil das ist ja das, finde ich, was unsere Gesellschaft, unser politisches System so ganz, also wie, weil einzigartig ist jetzt vielleicht, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber was ich wirklich toll finde, dass wir ein politisches System des Kompromisses haben. Wir haben eben nicht die eine Partei, den einen Präsidenten oder dann Kanzler, der sagt, wo es lang geht, auf den alle hören, sondern alle sind immer im Dialog miteinander. Das ist nur unfassbar anstrengend. Das ist halt, du musst halt immer zu Fuß gehen. Du kannst halt nirgendwo hin mit dem Auto, sondern du musst immer zu Fuß und an jeder Ecke selber überlegen, wo es lang geht. Und das ist anstrengend. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute sagen, ich habe keine Lust, dass das anstrengend ist. Ich will jetzt, dass die das einfach machen. Wer hat das auch gesagt? Ja, aber das geht halt nicht. Also geht ja nirgendwo. Und das finde ich manchmal so, also ermüden, wenn man sich das dann, wenn man dann sagt, also du hörst dir dann Kritik an und ich denke mir dann, ja, aber die Kritik ist natürlich berechtigt, weil die nicht ihren ganzen Weg gegangen sind, aber es ist doch genau das, was dieses System so toll macht, dass er eben mit ihr koaliert oder sich abspricht, bevor was ist. Aber, wie du sagst, Es ist leiser, es ist ruhiger, es knallt halt nicht so schön.
Ja, ich wünsche mir ja so eine gewisse Begeisterung zurück, sage ich jetzt, wobei auch die Frage ist, inwiefern sie wirklich mal da war. Ne? Ich wünsche mir einfach mehr Begeisterung für diesen Prozess, den du gerade beschreibst, weil wir können doch dann ja auch schimpfen, wenn sie es nicht zu 100% machen, das, was wir wollen. Das ist ja dann unser Job, ne? Sie daran zu erinnern, was sie uns versprochen haben und so. Das ist ja unser Job. Es ist nur, das sollte nicht dazu führen, dass wir irgendwie komplett resignieren und die Demokratie aufgeben, sondern wir sollten einfach sehen, das ist alles Teil des Prozesses. Eigentlich ist es doch toll, dass Leute, ne, miteinander reden müssen, um dann, weil sie entscheiden ja nicht nur für sich selber, sie entscheiden ja auch für viele Menschen. Es ist doch ganz gut, dass sie das nicht im Alleingang machen können. Aber ich habe auch, also ich nehme auch das, was du gerade beschrieben hast, ich nehme das auch wahr, so ein bisschen so diesen Wunsch nach jemandem, der einfach mal auf den Tisch haut und sagt, so, wir machen es jetzt so.
Ja, das ist, am liebsten, dass der auf den Tisch haut, der meine Meinung hat, natürlich. Das ist ja das.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich der Beste. Ja. Natürlich muss der meine Meinung haben. Aber ich würde jetzt mal um so ein bisschen Selbstkritik, ich glaube, dass das auch ein Stück weit dieses Gefühl mit an den, man sagt immer so schön, den Medien liegt, weil die natürlich den Krach viel lieber haben. Also wenn ich mir so Talkshows angucke, ob das jetzt Lanz, Maischberger, Illner oder sowas ist, aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass der Konflikt, der Dissens, der unter Politikern in einer Partei, in einer Regierung oder bei Entscheidungen ist, dass der viel größer herausgearbeitet wird als der Kompromiss. Also ich meine, Özdemir war doch jetzt bei Karin Mioska, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, also es ging darum, dass er zu irgendwas eine Haltung hat und die Bundespartei ist irgendwie anderer Meinung. Und sie hat ihn, glaube ich, eine Dreiviertelstunde nicht, aber ich hatte das Gefühl, es ging immer und nochmal. Aber die sind doch anderer Meinung. Wie machen sie das denn mit denen? Also da ist aber doch ein Konflikt. Wie machen sie das? Und er hat immer nur gesagt, naja, die denken das und ich denke das und wir gucken nachher, was bei rauskommt. Also, dass man wirklich gesucht hat, wo der Konflikt ist. Oder wenn ein Politiker von, was weiß ich, einer Partei bei jemandem sitzt, dann geht es von der Moderatorenseite aus, ja, was ist denn, aber was sagt denn der Partner dazu? Also der war aber wirklich sauer. Wir haben gehört, da hat es richtig gekracht. Anstatt, dass man, also ich bin jetzt kein Journalist, aber und weiß auch, dass es schöner ist, wenn die Schlagzeile ist, Krach in der CDU, aber dass man das, den Weg, den man schon gegangen ist, mehr betont, als das, was nicht geklappt hat. Also das ist so ein, ich selber finde es natürlich auch schöner, wenn es knallt. Also das, vom Unterhaltungswert keine Frage. Aber ich überlege jetzt so, wo ich hier in Ruhe sitze, dass vielleicht das Langweiligere das Bessere ist.
Aber wieso denn auch langweiliger? Also wir zum Beispiel unterhalten uns ja jetzt, ne? Und wir schlagen uns ja auch nicht die Köpfe ein. Und deswegen würde ich aber nicht sagen, boah, wir haben ja ein furchtbares Gespräch bis jetzt. Im Gegenteil, ne? Also das ist doch, im Moment habe ich das Gefühl, wir haben zwei Perspektiven auf das Thema, über das wir sprechen. Und das ist völlig in Ordnung so. Und ich habe, also wenn ich meine Sendung besetze, wo ich ja auch oft zwei Leute einlade, dann denke ich immer, ich möchte gerne zwei Perspektiven auf das Thema haben. Und nicht, ich möchte gerne zwei Pole, die sich dann die Köpfe einschlagen. Das interessiert mich nicht. In manchen Fällen gibt es natürlich einfach Themen, bei denen ein Pro oder Contra gefragt ist. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn sich da zwei Menschen gegenüber sitzen, die wirklich gegenteilige Meinungen haben. Aber auch da, ja, okay, klar, wahrscheinlich würden es dreimal so viele Leute gucken, wenn sie sich die Köpfe einschlagen. Aber niemand kann mir sagen, dass er oder sie, wenn sie jetzt irgendwie privaten Gespräch führen, nach denen, wo sie sich am dollsten gestritten haben, sagen, oh ja, das hat mir jetzt am meisten gebracht. Also gute Gespräche, ich finde das ein kompletter Irrglaube, dass ein gutes Gespräch, das einen weiterbringt, und das interessant und anregend und vielleicht erkenntniserweiternd ist, unbedingt eins ist, in dem der größtmögliche Konflikt ist. Wenn man sich einfach hinsetzt und sagt, ja, ich bin deiner Meinung, ja, ich bin auch deiner Meinung, dann ist es natürlich langweilig. Aber so ist es ja nie, weil wir sind ja nie ein Mensch, wenn wir miteinander reden. Wir haben ja immer einen etwas anderen Standpunkt, weißt du?
Ich glaube, dass das sogar innerhalb eines Menschen passiert. Ich bin mir sicher, wenn wir uns heute über irgendein Thema unterhalten und das in zwei Wochen nochmal, dass ich selber vielleicht eine andere Meinung habe oder sie anders formuliere oder anders gewichte. Weil man natürlich allein durch das Gespräch, was man wahrscheinlich schon, wenn man ein Gespräch über ein kontroverses Thema führt, würde man es eine Stunde später führen, wäre es schon anders, weil man ja etwas von dem davor schon mitgenommen hat. Also zumindest ist das immer so mein Ansatz, dass irgendwas ist bei dem anderen ja immer interessant. Und wenn es nur ist, was sind denn die Grundängste, die der andere hat oder das Interesse, oder ich kenne jetzt zumindest schon mal das Argument. Ich fand das interessant, die zwischen Pol und Perspektive zu unterscheiden, weil das eine ist ein Blick und das andere hat was mit einer Anziehungskraft zu tun. Und das finde ich irgendwie so als Bild ganz schön. Ja. Dass man bei Perspektive, zeig mir doch einfach nur mal, ich gehe auf deine Seite und guck mal durch dein Fernglas auf das, was du da siehst. Das ist ja erstmal nur eine Betrachtung. Aber Pol ist hier, da wirst du hingezogen, du bist jetzt entweder im Norden oder im Süden, da gibt es halt nur diese zwei. Das ist ja binär. Und eine Perspektive ist, also da kann man überall sein. Es fluktuiert, so wenn man um etwas rumgeht.
Ja, ich finde das ganz schön, vielleicht als Impuls für alle Redaktionen, Talkshow-Redaktionen dieses Landes, vielleicht da ein bisschen drüber nachzudenken, dass die zwei Pole nicht alles sind, was unterhalten kann, weil man darf ja wirklich nicht vergessen, dass Talkshows durchaus auch Unterhaltungssendungen sind, ne, die geguckt werden wollen, und wir wissen ja alle, warum das so konzipiert wird, ne, irgendwie und ja, klar, aufgesetzt wird, aber dass das nicht der einzige Weg ist, der die Leute interessieren könnte, kann man ja mal so in den Raum stellen. Ja. Was ich interessant finde an der Tatsache, dass die New York-Wahl so ausgegangen ist, ist, dass sie tatsächlich mit linken Themen gewonnen wurde. Ne? Und das ist ja auch was, worüber immer und immer wieder gesprochen wird.
Ja, darf ich da mal fragen? Also da weißt du vielleicht mehr, aber hat der mit linken Themen gewonnen oder hat er gewonnen und hatte auch linke Themen? Weil so Sachen sind ja auch gerne eine Gegenbewegung zu der großen Politik drumherum, also dem gesamten Trump-Universum, was da gerade aktiv wird. Und haben die den gewählt wegen der Busse und der dieser Mietbremse, oder weil er einfach als starker Gegenpol, dass man sagt, wir haben auf der einen Seite diesen Trump und dieses Ganze drumherum, und jetzt haben wir jemanden, der dem einfach auch Widerstand leistet.
Ja, vermutlich beides. Also das, was du gerade beschreibst, spielt, ohne Zahlen zu kennen, bin ich mir ganz sicher, dass das auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Also, dass gerade in New York es irgendwie Leute gibt, die sagen so, boah, wir machen jetzt das, was Trump am meisten ärgert. Tolle Grundhaltung im Leben finde, immer übrigens.
Ja, genau.
Ja, ja, okay, ja, kann man nicht wissen, aber ich glaube, dass niemand ihn trotz der Themen wählen würde. Weißt du?
Zumindest hat das die Wähler, die ihn gewählt haben, hat das auf jeden Fall nicht abgeschreckt. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, wenn du die Themen ansprichst, die tatsächlich einen Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Und wie groß die Lehren sind, die man daraus ziehen kann, hängt wahrscheinlich wirklich davon ab, ob jetzt die Leute eigentlich nur einen Anti-Trump wollten. Ne? Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ein bisschen ist es zumindest mit ein Indiz dafür, dass man Menschen erreichen kann, wenn man die Themen setzt, die wirklich eine Rolle in ihrem Leben spielen, und nicht die Themen wiederkäut, die die Rechtspopulisten immer nach vorne bringen. Weil das, ne? Also das ist ja der Versuch, dass sie die Deutungshoheit über die Realität bekommen.
Was ich mich manchmal frage, es gibt ja verschiedene Dinge. Das eine ist das Grundproblem, was ich jetzt wirklich habe, was mich im Alltag bewegt als Bürger. Dann gibt es das Problem, was diskutiert wird. Und als letztes gibt es dann die Lösung. Und das passt ja nicht immer zusammen. Also wenn ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, ist das ja eine subtile Angst, wenn ich jetzt nicht weiß, dass meine Firma gerade pleite geht, sondern einfach nur diese subtile Angst, viele Jobs gehen verloren, die Wirtschaft verändert sich und so weiter. Ich bin bedroht, ich bin betroffen von Arbeitslosigkeit. Dann spiegelt sich das, wird das vielleicht in der Politik gar nicht erwähnt, sondern dann geht es um irgendwie eine Gewaltbedrohung, die erzählt wird. Und mein Gefühl der Angst, der Unsicherheit wegen meiner privaten Situation, die wird zwar nicht angesprochen, aber ich fühle wenigstens meine Angst irgendwie erwähnt mit einem anderen Thema, das ich dann gleich mitnehme. Und die Lösung, die dann von der Politik kommt, betrifft aber nicht mein wirkliches Problem, sondern dieses Problem, wohin ich meine Angst projiziere, weil sie dann auch ein bisschen weiter weg ist als direkt bei mir vor der Haustür, beim Gespräch mit dem Chef, bei Entscheidungen, die ich dann direkt treffen muss. Und das, dieses Dilemma aufzulösen, finde ich schwierig und bin manchmal froh, dass ich kein Politiker bin. Also da möchte ich dann nicht tauschen.
Ich bin immer froh, keine Politikerin zu sein. Ja. Aber weißt du, das, was du beschreibst, ist richtig. Und ich glaube, es geht noch weiter. Politische Themen sind ja verknüpft. Das heißt, du kannst natürlich wahnsinnig gut die Angst über eine Sache verknüpfen mit einem anderen Thema. Und das ist jetzt auch wieder ein Thema, das nicht nur in diesem Podcast, sondern allgemein sehr, sehr häufig kommt. Aber Thema Migration ist natürlich toll für sowas, weil die Migration natürlich einen Einfluss auf alles Mögliche oder sagen wir mal verknüpft ist mit allem Möglichen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn du sagst, hier, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren und stellt sich jemand hin und sagt, hier, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, Problem verknüpft, auch wenn du dann die Ausländer abschiebst, deswegen du noch lange nicht deinen Job behältst, ne, weil der Einfluss vielleicht gar nicht so groß ist darauf, wie man denkt. Oder hier, die Mieten werden teurer, Wohnraum ist knapp, ja, die Ausländer, die kriegen ja hier alles bezahlt. So, also das heißt, du kannst nicht nur das Gefühl übernehmen, ne, oder bedienen sozusagen von einem aus einem anderen Themenfeld heraus, sondern du kannst die Themenfelder auch verknüpfen, sodass du am Ende so eine Scheinlösung von der Politik präsentiert bekommst, nämlich hier, wir schieben die ab, dann haben wir keine Kriminalität mehr, wir haben keine Wohnungsnot mehr, Mieten gehen runter und unsere Sozialsysteme werden entlastet und überhaupt. Also, ja. Alles gelöst, was natürlich eine Lüge ist, ne? Also so. Völlig klar, dass es eine Lüge ist, eigentlich, aber vielen Menschen dann irgendwie auch nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich schwierig zu durchbrechen. Aber es ist interessant, dass du dann sagst, ich wäre nicht so gerne Politiker, weil du könntest natürlich Politiker sein und das einfach machen. Ne? Du könntest diese Rhetorik anwenden. Ich glaube, es kommt, also ob der Job des Politikers oder der Politikerin ein dankbarer ist oder nicht, hängt sehr davon ab, wie du deinen Job so ausführst. Ne? Wenn du dich dem Populismus verschreibst, ist mega, macht voll Spaß, glaube ich.
Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, kann ich mir das natürlich schon spaßig vorstellen. Also spaßig im Sinne von, es gibt Dinge, die würde ich gerne ändern und die würde ich dann auch so gerne ändern. Aber das Problem ist ja dann auch da, wie bei einem Sänger, das Anstrengende ist nicht das Konzert, wo ich da vor den 1000 Leuten stehe, die mir zujubeln, sondern das Anstrengende ist der Kampf, bis du das Lied fertig hast. Also und dieser kreative Prozess, also bis du dieses Gesetz hast, mit wem du da kämpfen musst. Und dann auch, es gibt ja auch in der Politik nicht die gute und schlechte Entscheidung, und die Leute wählen dummerweise die schlechte und deswegen muss ich jetzt kommen und das Gute machen. Alles hat ja seine Nachteile. Also es gibt ja nicht, also in der Politik ganz wenige Dinge, die du machen kannst, ohne dass du Leuten schadest.
Also, ja, das stimmt. Aber du gehst da immer noch komplett falsch ran, weil du immer noch, also du bist ja erstmal grundsätzlich damit beschäftigt, möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Das ist ja schon, das macht doch dein Leben total schwer als Politiker. Du müsstest, also ich glaube, das ist von vorne bis hinten, also die Rhetorik am Anfang bis zum Gesetzentwurf oder zum beschlossenen Gesetz, ist ganz wundervoll, wenn du halt nicht so was Lästiges machst, wie dich an die Realität zu binden oder überhaupt was Gutes für die Menschen bewirken zu wollen. Das macht Politik anstrengend. Wenn du einfach sagst, hey, ich verspreche den Leuten irgendwie jeden Scheiß, damit sie mich wählen. Ich bin nicht gebunden an die Wirklichkeit. Ich bin nicht gebunden an die Folgen meiner Handlung. Wobei das natürlich immer eine Frage ist. Ne? Aber wenn du davon erstmal ausgehst, dann hast du ein schönes Leben. Außer dir passiert es damit aus Versehen, tatsächlich zum Bundeskanzler zu werden. Dann passiert dir, was Friedrich Merz passiert, so, der jetzt natürlich mit den Folgen seiner Handlungen konfrontiert wird.
Wie ich immer so gerne sage, ich wäre so gerne Diktator in der Opposition, weil dann kann ich einfach wilde Behauptungen aufstellen. Aber ich muss es niemals durchsetzen.
Das ist das Tolle an unserem Job auch übrigens, ne?
Also ja, natürlich. Also jetzt bei euch Journalistinnen ja noch mehr. Genau, ich selber beim... ist das ja als Unterhalter, als Narr und als Schelm, da nimmt das einem ja auch keiner übel, wenn man auf der Bühne steht. Und was hatten wir gestern? Da wurde gefragt, ob wir glauben, dass sich die Situation mit Trump verbessert. Und dann haben wir einfach nur gesagt, naja, der ist ja auch 80 Jahre. Und damit, das war schon ein Gag, aber das ist natürlich überhaupt keine Lösung und geht auch gar nicht auf das Problem ein, was dahinter steckt. Aber für einen Lacher ist es gut. Und das ist natürlich... als für den ganzen Journalisten eine ganz andere Geschichte, weil sie viel mehr, auch von mir als Hörer, da erwarte ich auch mehr als nur Kritik, auch mal einen Lösungsvorschlag, der dann wiederum diskutiert wird, als konstruktive Kritik an einem Politiker, der da sitzt.
Ja, das stimmt. Wobei dieser befreiende Lacher, den ihr dann ausgelöst habt, auch seinen Wert hat, ne?
Das muss man ja, das auf, ja, das ist, also die waren ja immer wichtig und allein schon deshalb, also du musst einfach über die, über den König muss man Witze machen dürfen, weil nur dann verliert er diese besondere Position. Also dieses, man darf über etwas nicht lachen oder keine Witze machen, da habe ich ja immer, nee, du, wie ich es immer sage, man darf über alles lachen, man muss auch über alles lachen, nur halt nicht immer und überall. Es gibt halt Situationen, wo man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht eine Beerdigung, passt jetzt nicht, aber danach bei der Feier kann man wieder einen Witz über den Verstorbenen machen, weil das dazugehört, das entspannt und das lockert.
Ja, das stimmt. Ich habe noch was, worüber ich mit dir sprechen möchte, worüber man auch lachen könnte, aber da ist eine große Frage, ob es angebracht ist. Bevor wir da hinkommen, machen wir aber jetzt das, was wir an dieser Stelle jetzt immer machen. Wir machen kurz Werbung für einen anderen Podcast aus der ARD Audiothek. Es gibt nämlich eine neue Folge von Deutschland 3000. Darin spricht Eva Schulz mit der Schauspielerin Harriet Herbig-Matten, die mit Maxton Hall über Nacht zum Weltstar geworden ist. Und wie man damit umgeht, erfahrt ihr bei Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Ich glaube, das wird der Satz des Jahrhunderts. Die Infos findet ihr in den Shownotes.
Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, dass ich
das ist irgendwie so ein Satz, den gab es vor 5 Jahren nicht.
Ja, ja, und er hat sich auch die ersten Male ganz seltsam angefühlt. Aber man gewöhnt sich ja an.
Ja, mehr Dinge. Infos auf unserer Webseite. Das ist schon voll oldschool. Den Rest findet ihr in den Shownotes.
Webseite, was ist das? Naja, wir kommen jetzt hierzu.
Die Schnapsidee der Woche.
Elon Musk hat ja Twitter gekauft. Dann hat er Twitter getötet und als Zombie X wieder auferstehen lassen. Dann hat er in X eine KI namens Grok eingebaut. Wahrscheinlich spricht man die Grok aus, aber ich finde Grok irgendwie cooler. Und jetzt hat er seine KI eine Alternative zur Wikipedia schreiben lassen, die Grokipedia. Aber fangen wir vorne an. Wie findest du die Wikipedia?
Also ich finde die total super. Vor allen Dingen finde ich das Grundkonzept des demokratischen Wissens, da dürfen sich jetzt Sprachwissenschaftler, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber für mich ist das so ein demokratisches Wissen, weil Leute sich darüber einigen, welche Begriffe für bestimmte Dinge benutzt werden. Und es war ein ewig langer Prozess. Ich glaube 2001 ging das auf Sendung, also war die online. Und bis die Qualität hat, die sie jetzt hat, hat das einfach ewig lang gedauert. Und es ist auch ein harter Kampf gewesen zwischen den Autoren untereinander. Also ich finde es was ganz Tolles. Und ganz ehrlich, es ist meine erste Quelle, wenn ich was wissen will. Und nur wenn ich mehr Hintergrundwissen haben muss, dann greife ich zurück auf die Quellen, die dann dort wiederum angegeben sind. Oder guck mal nach.
Ich bin sehr enttäuscht von dir. Immerhin ist die Wikipedia von linksextremen Aktivisten kontrolliert.
Nein, ja, deswegen finde ich sie ja so toll. Deshalb finde ich sie ja so fantastisch. Ich bin genau. Ja selber linksextremer Aktivist, obwohl ich war Opfer dieser linksextremen Aktivistinnen, denn ich habe den Artikel Ayurveda versucht zu verändern und einen kritischen Aspekt hineingebracht, dass das in Indien selber als Armenmedizin bezeichnet wird und sobald jemand Geld hat, verzichtet er auf Ayurveda, weil es einfach nicht nur schöne Musik und Düfte ist und massieren, sondern mit ganz vielen Sachen zu tun hat, die einfach medizinisch umstritten sind. Und das wurde dann mehrfach gestrichen, wegen Vandalismus, bis irgendeiner sagte, Wikipedia ist kein Platz für Diskussionen und für kritische Anmerkungen. Was ich dann wiederum interessant fand, weil bei Homöopathie wiederum gibt es den Abschnitt Kritik.
Ja, interessant. Ist auch, glaube ich, nicht so eine richtige Aussage, ne? Wikipedia ist kein Ort dafür. Also ich finde die Wikipedia, jetzt meine Quatschaussage nicht im Raum stehen zu lassen, ich finde die Wikipedia auch großartig und die Idee dahinter, das ist ja, was das Internet eigentlich sein sollte. Ne?
Genau, das ist genau das, was das Internet ist, nämlich Leute arbeiten zusammen und korrigieren sich selber gegenseitig. So, das ist der Inbegriff von Kompromiss im Bereich Wissen.
Genau, und demokratisches Wissen ist, glaube ich, mir doch egal, was andere Leute dazu sagen, ich finde es ein super Begriff, weil es auch, also nicht nur, weil die Art, auf die es ins Internet gelangt, in die Wikipedia gelangt, auf eine demokratische Art und Weise in gewissem Maß passiert, sondern Weil das Internet, also die Idee ist ja schon auch, dass es irgendwie einen barrierearmen Zugang zu Wissen ermöglicht. Und das ist ein Mittel der Demokratie, natürlich. Ne? Und das heißt, ich finde sie toll. Man darf aber auch nicht vergessen, natürlich ist die bei weitem nicht fehlerlos. Ne? Also ich habe auch mal gelesen, dass wirklich in sehr vielen Artikeln sind Fehler drin, sind veraltete Informationen. Nur ganz ehrlich, also wenn du jetzt irgendwie eine Enzyklopädie zu Hause stehen hast, ist sie natürlich auch schnell veraltet. Ne? Man denkt beim Internet, es muss immer alles aktuell sein, aber darüber kann man reden. Was ich interessant finde, ist, was Elon Musk dem jetzt entgegenstellt. Ja. Weil er ist jetzt nicht der Erste, der eine andere Wikipedia schreibt. Es gibt ja so absurde Sachen, ne? Die Wikimania zum Beispiel, die ist einfach sehr frauenfeindlich. Ach. Und dann gibt es noch die Metapedia.
Wirklich Wikimania? Darin, wie M-A-N-N, also wie Mann, wie der Mann?
Genau.
Wie los, mhm. Wikimania.
Ja, ja, das
ich schreibe mir so, das mal auf. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Das steht Jan Böhmermann, ist ein Weichei. So. Ja. Oder in der Metapedia steht, dass ich eine deutschfeindliche Kabarettistin bin. So, ne? Also das ist einfach so eine rechtsextreme Variante. Gibt's auch. Super cool alles, sehr lustig, liest sich total unterhaltsam. Nur du kriegst halt im ersten Satz mit, das ist Quatsch. Also außer du bist wirklich komplett verblendet, ne? Aber im Grunde, du siehst das und denkst so, aha, ja, Jan Böhmermann ist ein Weichei. Kann man so sehen oder auch nicht, ist jetzt aber erstmal keine sachliche Information. So durchschaust du sofort. Das ist aber nicht, was Elon Musk mit der Grokipedia macht. Da steht tatsächlich, also da ist ganz viel davon, ist von der Wikipedia einfach, ne? Weil der ist ja von der KI geschrieben, die holt sich ihre Informationen. Und dann haben sie aber so die Sachen, die ihnen ideologisch zu links sind, also wahrscheinlich einfach vielleicht auch Tatsachen sind, aber die haben sie dann ideologisch nach rechts gerückt. Und dann diffamieren sie die Menschen zum Beispiel, die ihnen nicht passen, halt viel subtiler. Sie machen das nicht in Satz 1, sondern sie schreiben ganz normal, ne, sachlich. Und irgendwann kommt dann aber so ein Satz, der klar macht, ja hier, der Comedian ist eigentlich parteiisch oder so, ne, irgendwie. Oder sie diskreditieren die Menschen oder Institutionen, die sie beschreiben, die ihnen nicht passen, viel subtiler. Und ich finde das so perfide, weil das funktionieren kann. Weil wenn du jetzt nicht weißt, wer das geschrieben hat, sorry, ich höre gleich auf mit meinem sehr langen Monolog, aber wenn du nicht weißt, wer das geschrieben
völlig
hat,
egal.
dann kann es halt dir passieren, dass du da drauf gehst und das liest und das für eine echte Information hältst, weil es den Anschein hat eines objektiven Lexikons oder so, ne? Und dass du dann daraus zitierst, das wiederum in die Welt trägst und du weißt ja, wie das ist mit Informationen, ne? Dann stehen sie plötzlich in einem Zeitungsartikel eventuell und das ist wiederum eine Quelle, die du aus der Grokipedia verlinken kannst und so könnte sich das einfach festsetzen in der Realität und das ist super.
Ja, also gruselig. Was dieses Grokipedia-Format hat, ist eine Lüge versteckt man natürlich am besten unter unfassbar viel Wahrheit. Mhm. Und wenn die an sich ganz gut geschrieben ist, es stimmen die Daten und es ist schön formuliert, es ist ja auch, wenn Leute schön reden, ist das ja auch schon wieder viel besser, als wenn sie durcheinander labern, dann findet man ja sie glaubhafter. Und da ist das auch, das ist ein schönes Format und viele Sachen stimmen, die Daten stimmen und dann ist da auch ein Artikel über die Eisenbahn, der ist natürlich total ungefährlich und alles. Und dazwischen dann Sachen reinpackt, die komisch sind, das ist natürlich dann die große Gefahr. Ich fand das mit diesem Grok eigentlich, als ich das erste Mal damit zu tun hatte, fand ich das total super. Also ich habe zwischendurch deinstalliere ich X immer wieder mal und manchmal installiere ich es dann wieder auf meinem Handy, wenn ich zu gute Laune habe und mal wirklich so richtig schlecht gelaunt sein will. Also wirklich, dann weiß ich, wenn ich das jetzt lese, bin ich danach schlecht gelaunt. Und irgendwann tauchte dieser Grok als User auf und ich dachte, was ist das denn jetzt? Und gut, ich kam dann dahinter, ne, schnell gegoogelt und dann wusste ich, okay, das ist so eine KI. Und hinter sehr vielen Erstposts bei X gab's den Satz, Grok, stimmt das? Fragezeichen. Mhm. Und dahinter kam die Antwort von Grok, nein, das ist eine Lüge. Und da habe ich gedacht, wie krass, das könnte der Game Changer für diese sozialen Medien sein oder für diese Nachrichtenmedien, diese modernen, weil wenn ich direkt hinter einer Bemerkung, die jemand macht, einen neutralen, eine KI habe, die mir eine Bewertung dafür abgibt, dann kann ich ja, wenn ich es ironisch finde, trotzdem noch lustig finden, wenn es gelogen ist, immer noch sagen, naja, gelogen, aber gut gelogen oder interessant, was will der andere mir damit sagen? Oder aber ich weiß, ah, dann ist es falsch, dann werde ich da nicht mit umgehen. Was ich jetzt interessant finde, ist auch die Formulierungen, die du benutzt, die haben das dann geändert, die haben das so eingestellt, dass man das scheinbar kann. Also, dass man hingehen kann und so ein großes, komplexes System manipuliert. Und interessanterweise von den Leuten, die am allermeisten vor Manipulation warnen. Mhm. Also ich warne vor Wikipedia, weil das links unterwandert ist oder was auch immer und mache etwas, bei dem ich selber Einstellungen vornehmen kann. Es gab doch, am Anfang war denen das ja zu links, dann gab es wohl diese, dann haben die das irgendwie eingestellt, gedreht, was dann aber im Extrem dazu führte, dass, ich glaube, wo war das, haben wir in einem Artikel gelesen, dass unter dem Artikel Hitler auch eine Kritik der Kritik gab, also wo der durchaus auch richtig gelegen haben kann. Das war denen dann zu extrem und dann haben die, wer auch immer, das wieder gedreht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und das finde ich, also das finde ich eigentlich viel erschreckender, dass es scheinbar Möglichkeiten gibt, also ein Drehknopf gibt, wo man so links, rechts Dinge machen kann. Etwas, was bei Wikipedia, also ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Da sind so viele Leute, die da mitmachen, dass das einer ja gar nicht drehen kann oder ein Verantwortlicher.
Ja, siehst du, das ist genau der Unterschied zwischen einer Demokratie und keiner Demokratie. Ne? Also du kannst nicht so viel Scheiß machen, wenn so viele Leute beteiligt sind. Ich würde aber ein bisschen früher noch ansetzen. Es ist grundsätzlich, finde ich es gruselig, dass Menschen die KI für eine Form, also für irgendeine Autorität halten, die angeblich neutral ist. Weil KI ist ja nicht neutral. Also, ja. KI besteht ja aus den oder arbeitet mit den Daten, die sie bekommt. Und die Daten, das ist ja ein großes Problem, die Daten, die die KI bekommt, die sind natürlich immer schon, man nennt es doch biased, ne? Also die sind ja schon nicht neutral. Selbst wenn man das möchte, also selbst wenn man jetzt nicht Elon Musk ist, der ganz gezielt Dinge vielleicht dann noch verändert in den Prompts, ne? Sondern selbst wenn man es möchte, hat man das Problem, dass die nicht objektiv ist, weil die natürlich mit Daten aus der Welt gespeist ist, wie sie gerade existiert, genau, und wie sie wiedergegeben wird auch, ne? So, das heißt, ich fand es immer gruselig, wenn die Leute gefragt haben, hier, Grog, stimmt das? Ja, ich dachte, ja, wer ist das denn jetzt? Warum entscheidet die denn jetzt? Ist das jetzt irgendwie unser Papa oder was? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich fand das aber, da ging es ja um Fakten. Hat der das gesagt? Und dann kommt, nee, das hat er nie gesagt, es gibt dafür keinen Beleg für solche Sätze. Mhm. Wenn es darum geht, was ist ein Mann, was ist Gerechtigkeit, was ist Demokratie, das sind natürlich so komplexe Themen, wo ja auch Menschen untereinander wahrscheinlich sich gar nicht einig sind. Aber bei dem, was du beschreibst, da gehe ich natürlich mit. Also da gab es so, es gibt so ein, was war das, eine Frage, und zwar ein so ein Beispiel war, wenn junge Mädchen schreiben, also fragen KI, ChatGPT, wie soll ich mich verhalten? Was ist gutes Verhalten für mich als 17, 18, 19-Jährige? Und dann greift die KI auf Beschreibungen zurück, wie sich Frauen verhalten sollen. Das Problem ist bloß, die schreiben, wie Frauen sich verhalten sollen, sind Männer, die sagen, wie Frauen sich verhalten sollen. Mhm. Männer, die sagen, das soll jede selber entscheiden, oder Frauen schreiben das gar nicht so häufig. Und damit entsteht auf einmal eine gefühlte Realität, eine gefühlte Wahrheit, die natürlich nur von einer bestimmten Gruppe kommt. So, jetzt schreibt dann jemand einen Artikel darüber, wie sich Frauen verhalten soll. Und der Nächste, der nachfragt, oder die Nächste, die nachfragt, kriegt eine Antwort von ChatGPT, was unter anderem vielleicht auch auf diesen Artikel zurückgegriffen hat, den die KI vorher selber mit Inhalt gefüllt hat durch so eine Frage.
Ja, ja, genau.
Und das ist, was führt natürlich zu so einem Versumpfen der Informationsqualität.
Genau. Und grundsätzlich sehe ich voll ein, dass man die Unterscheidung machen könnte zwischen jetzt wirklich einfach nur, hat der das gesagt, ja oder nein? Kann man das belegen, ja oder nein? Und komplexeren Fragen, die nicht unbedingt so eindeutig zu beantworten sind oder die ne, so sind, wie du sie gerade beschrieben hast. Nur ich glaube, die Menschen tun das nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn man KI erstmal für sich selber in dieser Rolle definiert als unparteiischen Schiedsrichter, als Autoritätsfigur im Sinne von, wenn der das sagt, stimmt's doch, der ist doch neutral, ne? Dann fällt es, glaube ich, Menschen schwer, das wirklich nur auf sowas ganz Simples zu beziehen, wie, diese Aussage hat er so nicht getroffen. Sondern dann werden sie eben auch fragen, wenn sie im schlimmsten Fall sagen die dann, naja, komm, wenn jetzt hier diese KI sagt, dass Frauen sich am besten so verhalten sollten, dann wird das ja schon irgendeinen Grund haben.
Aber das ist schon immer das Problem, der Umgang mit Medien. Ich bin mir sicher, also jetzt haben wir das mit KI. Wir hatten das auch bei Wikipedia, wir haben das bei YouTube und den ganzen Kanälen, dass Leute den Unterschied zwischen einem Tagesschaubericht und einem YouTube-Video von irgendjemandem nicht unterscheiden in der journalistischen Qualität.
Ja.
Und ich bin mir sicher, das gab es auch bei den Zeitungen, als die ersten rauskommen, heute noch, dass man zwischen guten und schlechten Zeitungen nicht unterscheiden kann, weil sie haben alle diese wunderbare Times New Roman Schrift. Als die ersten Bücher rauskommen, wusste auch keiner, ist das jetzt ein ernsthaftes Buch oder ist das jetzt einfach nur eine Lügenschrift? Flugblätter waren das Twitter von damals. Also dieses Grundproblem, mit Medien umzugehen, Medienkompetenz, zieht sich durch die Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, seit wir die ersten Tiere an Felswände gemalt haben und man wirklich dachte, dass irgendwelche Hirsche Riesengeweihe haben. Also, und das ist das, was man lernen muss.
Genau, das ist
immer wieder neu.
Ich finde, das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Was ich interessant und bedrohlich finde, also nicht dieser Grokipedia alleine, aber solchen Dingen wie der Grokipedia ist, dass die Populisten damit ihre Lügen untermauern. Ne? Also sie erschaffen sich ihre eigenen Quellen. Und du kannst an irgendeinem Punkt in die Welt der Populisten eintauchen und du hast sozusagen alles nochmal. Ne? Du hast ihre eigenen, du hast ihr eigenes Lexikon, ne? Du hast ihre eigenen Fernsehsender, du hast ihre eigenen Bücher, du kannst also sozusagen in einer in sich logischen Welt existieren, die neben der tatsächlichen Realität besteht. Und das ist, glaube ich, gefährlicher als die Lüge an sich, weil sie plötzlich nicht mehr alleine im Raum schwebt. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, dass der große Unterschied, also wie immer bei immer in ein neues Medium kommt, gibt es eine neue Öffentlichkeit und das, also du fühlst dich nicht mehr so alleine. Also früher, da hattest du, da war es jetzt egal, ob wenn du schwul warst in einem Dorf, dann hast du das Gefühl, es gibt mich und im Nachbardorf und das war's. Heute weißt du, es gibt ganz viele, es gibt eine Community. Da ist das positiv, aber das gibt's natürlich auch bei Leuten, die sich bedroht fühlen von ich weiß nicht was und die jetzt das Gefühl haben, super, da gibt's noch viele andere, wir sind eine Masse. Ich meine, das ist ja auch das ganz, also ganz klassisch populistisch ist ja immer, wenn einer sagt, wir sind die Mehrheit, wir haben nur nichts zu sagen, dann weiß man schon, da ist ein Fehler.
Ja.
Das ist schon, und dass du dich dann in einer Blase bewegen kannst, die viel komplexer ist. Die Blase früher war der eine Typ, der auch im Dorf wohnte, mit dem du dich über irgendwas beschweren konntest und die zwei Bücher, die du heimlich irgendwo bekommen hast, damit niemand sieht, was du liest. Aber heute hast du hast deine Pseudo-Nachrichten, du hast deine Pseudo-Zeitung, du hast Diskussionsforen, wo sich alle immer nur gegenseitig bestätigen. Und das macht natürlich, gibt dem anderen eine andere Wucht. Und das ist natürlich, naja, also jetzt muss man natürlich sagen, wir sehen das jetzt gerade als Gefahr, weil wir natürlich die Negativseite sehen von Meinungen, die wir nicht wollen, aber man muss ja auch da die Perspektive von denen nehmen, die sagen natürlich, endlich sind wir nicht mehr alleine.
Dem würde ich aber widersprechen, da würde ich gerne kurz einhaken, weil
ja?
Mir geht es nicht um Meinungen, die ich nicht will. Mir geht es um Realitätsverlust.
Dass Dinge, ja, das eine stimmt, ich meinte das Prinzip, aber du hast natürlich recht, wenn das Problem ist, wenn Dinge wirklich falsch dargestellt werden.
Genau.
Also richtig falsche Fakten immer und immer wieder neu wiederholt werden.
Ja.
Ja.
Ich freue mich heute besonders auf unsere letzte Kategorie, denn bei dir interessiert mich eine Frage sehr.
eine letzte Frage.
Ich mag das immer, wenn man schon bei diesem Trailer oder Trenner oder wie die Fachleute dazu sagen, schon Angst bekommt, weil so gesprochen wird.
Zu Recht. Nein, weißt du, also die Idee ist, ne, ich stelle dir eine Frage, du stellst mir eine Frage. Die muss nicht politisch sein, sie kann aber, ne, ist völlig egal eigentlich. Und ich würde heute, sonst sage ich immer so, ach, willst du anfangen oder nicht? Aber ich möchte heute gerne anfangen. Darf ich heute anfangen?
Gerne.
Weil es interessiert mich, du bist Schelm und Narr. Und jetzt haben wir uns irgendwie eine Stunde unterhalten und du bist ja gar kein Narr, ist mir aufgefallen. Deswegen stelle ich dir eine Frage, die habe ich auch schon mal gestellt, aber bei dir interessiert sie mich wirklich sehr. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Schelm und Narr geworden wärst?
Ja, das ist, wie nennt man das, kontrafaktische Geschichte, wobei ich damit meine Person zu einer geschichtlichen Person mache. Ich glaube im weitesten Sinne was mit Naturwissenschaften, Mathematik gewesen. Also ich liebe die Mathematik als Möglichkeit, seine eigene Wahrnehmungsgrenze, seine riesige optische Täuschung, in der man als Mensch lebt, nun mal in dieser Welt, zu objektivieren. Also wenn ich sage, es regnet ja immer öfter und dann mache ich einfach eine Strichliste, das ist ja die einfachste Art der Mathematik und stelle fest, nee, tut's nicht. Mhm. Oder wie ich es auf der Bühne mal gemacht habe, da ging es um Geburten bei Vollmond. Gibt es ja diese Idee, dass bei Vollmond mehr Kinder auf die Welt kommen und dann erzähle ich immer, dass ich halt die Wissenschaft mag, weil da sind dann Leute hingegangen und haben ganz komplexe mathematische Modelle entwickelt und zwar haben sie eine Strichliste geführt und haben dann riesige Modelle drüber laufen lassen und analysiert, das heißt, sie haben gezählt und festgestellt, nein. Und das ist das, was ich grundsätzlich so mag. Ob ich jetzt, keine Ahnung, dann letztendlich bei einer Versicherung gelandet wäre als Versicherungsmathematiker, als Lehrer oder dann doch mit Volkswirtschaft als Chef der Europäischen Zentralbank, das sei dahingestellt. Vielleicht auch an der Uni, weil ich das Gefühl habe, dass da das Kreative in mir im wissenschaftlichen Bereich einen Platz gefunden hätte.
Mhm. Letzten Endes bin ich froh, dass ich...
Ja,
ich sehe es, Professor Röker.
Aber die arbeiten mehr als ich. Ja.
Die haben echte Arbeit, so schließt sich der Kreis.
Die haben richtige Arbeit.
Die haben richtige Arbeit, ja. Nein, das können wir nicht wollen für dich, dass du richtige Arbeit machen musst.
Nein, um Gottes Willen, natürlich schon gar nicht für mich.
Was ist deine Frage? Jetzt habe ich Angst.
Ja, also meine Frage ist, wir reden ja über, dass man über Wahrnehmung und diese ganzen Sachen. Was war dein letzter Irrtum, also ob das jetzt über eine politische Person, über ein historisches Ereignis, wo du sagst, das habe ich immer so gedacht und das habe ich dann gelesen und da habe ich meine Meinung geändert.
Ja, meine Meinung, ja.
Oder Einstellung, das muss ja jetzt nicht sagen, ich bin für gegen, aber einfach so, wo man sagt, da bin ich vorsichtiger geworden.
Ja, ich würde sagen, in meiner Haltung zur Bahn. Weil ich war immer große Bahnverteidigerin. Mich hat es immer total genervt, wie viel die Leute über die Bahn geschimpft haben. Also wenn die Bahn zu spät war, haben mich mehr die Leute genervt, die über die verspätete Bahn geschimpft haben, als die Verspätung der Bahn. Weil ich das so toll finde. Ich finde Zugfahren großartig. Ich finde Zugfahren, ich verstehe nicht, warum Leute sich stattdessen freiwillig ins Auto setzen, wo sie selber fahren müssen, wo sie anhalten müssen, wenn sie irgendwie Pipi machen wollen, wo sie nicht durch die Gänge laufen können, wo sie nicht arbeiten können währenddessen. Also ich fahre sehr, sehr gerne immer mit der Bahn. Ich habe auch keinen Führerschein, das heißt, ich habe auch jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Aufwand für mich, was anderes zu machen.
Ja, es geht.
Aber so, ne, es ist eine Entscheidung. Das heißt, ich finde Bahnfahren super und war dann immer so, ja Leute, aber es ist trotzdem doch so viel besser als Autofahren. Und ne, also gar nicht so, dass ich jetzt Leuten sagen wollte, ihr müsst das tun, sondern im Sinne von, ich war einfach so ein bisschen genervt von der Meckerei. Und es ist aber ja tatsächlich ein relativ dramatischer Zustand, in dem sich die Bahn befindet. Und ich glaube, ich habe meinen Fokus nicht annähernd genug darauf gelegt, dass das ja einfach, es ist ja nicht Gott gegeben von dem Gott, an den ich nicht glaube, sondern das ist ja, es ist ja eine politische Entscheidung. Der Zustand der Bahn ist eine politische Entscheidung. Und darüber muss man sich viel mehr aufregen. Das heißt, ich bin jetzt komplett bei den Bahnempörerinnen angekommen, was ich früher immer ein bisschen blöd fand. Das wäre ein Beispiel. Ansonsten habe ich halt immer die richtige Meinung, deswegen muss ich sie nie ändern, verstehst du?
Das ist halt, die muss man natürlich dann nicht, genau, ja.
So, das war sehr schön heute. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge auch schön fandet, dann dürft ihr sehr gerne eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht schön fandet, dann dürft ihr für die Grokipedia schreiben. Nein, aber dann dürft ihr keine Mail an bosettiswoche@ndr.de schreiben. Genau. Ja, genau, sehr gut. Ihr dürft sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Bosettis Woche, abonniert ihn. Es geht in 2 Wochen weiter, am 21. November dann mit Dunja Hayali. Und nicht vergessen, am 4. Dezember gibt es die 100. Folge von Bosettis Woche, live vor Publikum in Hamburg mit Oliver Kalkofe. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf x3.de unter der Fankurve und wir packen euch natürlich den Link in die Shownotes. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Bernhard. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Fragen, weil die sind sehr viel untypischer als in anderen Talkshows, in denen ich eingeladen werde. Und ich werde sie mir in 2 Wochen nochmal anhören und habe ein bisschen Angst, dass ich meine Meinung zu den Dingen, die ich heute gesagt habe, bis dahin schon geändert habe.
Aber das ist doch schön eigentlich, weißt du? Und dann kommst du nochmal wieder und dann führen wir dasselbe Gespräch nochmal über genau dieselben Themen und gucken, ob es anders ist. Das finde ich ganz
genau.
Schön.
Ja, genau.
Tschüss, bis bald. Vielen Dank.
Ja, tschüss und allen alles Gute.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.